Wenn man sich Saskia Esken anschaut, dann ist das schon leicht verstehbar, weil sie einfach von der Art zu sprechen und wie sie auftritt, nicht so ist man, dass man auf so jemand verfallen würde, wenn man einen Zug fährt für einen Wahlkampf sucht. Derjenige, der als besonders populär gilt, ist Pistorius. Der ist populär, aber ist eben keinerlei Zugnummer für die SPD, denn er ist mit seinen Sprüchen von kriegstüchtig werden und dergleichen mehr ja das totale Gegenteil dessen, was die große Leistung der SPD und auch ihre guten Wahlergebnisse ausgemacht hat, nämlich die Entspannungs- und Friedenspolitik.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und zugeschaltet haben wir einen besonderen Gast, nämlich war er Planungschef und Wahlkampfleiter im Bundeskanzleramt unter Willy Brandt und auch Helmut Schmidt. Selber saß er Albrecht Müller zwischen 1987 bis 1994 für die SPD im Bundestag. Herr Müller, vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Vielleicht erste Frage: Was ist da gestern passiert? Wieso dieser katastrophale Absturz Ihrer Partei? Was war da genau los?
Für den Absturz der SPD, die meinen Sie ja, wenn Sie von Ihrer Partei sprechen, stimmt auch. Aber für diesen Absturz ist eine ganze lange Serie von Entwicklungen und Personen zuständig. Derjenige, der als besonders populär gilt und der gestern Abend auch immer wieder von Ihren Kollegen Journalisten im Fernsehen benannt wurde, ist Pistorius. Der ist populär, aber ist eben keinerlei Zugnummer für die SPD, denn er ist mit seinen Sprüchen von kriegstüchtig werden und dergleichen mehr ja das totale Gegenteil dessen, was die große Leistung der SPD und auch ihre guten Wahlergebnisse ausgemacht hat, nämlich die Entspannungs- und Friedenspolitik. Und also das stößt bei mir auf ganz bittere Erfahrungen, die ich halt früher gemacht habe mit dieser Partei und jetzt einen Verteidigungsminister zu haben, der der SPD angehört und der wahrscheinlich demnächst eine besondere Rolle noch spielen wird bei der angeblichen Erneuerung dieser Partei, einen zu haben, der halt so locker mit Kriegen umgeht und meint, man könne durch kriegstüchtig werden Politik machen und Menschen gewinnen. Die gewinnt man jedenfalls für die SPD mit solchen Sprüchen nicht. Also wenn die AfD so auftrete oder Herr Merz so auftrete, dann würde er noch ein paar Wähler mehr kriegen. Aber wenn es die SPD und SPD-Politiker machen, dann widerspricht das so sehr der Tradition, einer guten Tradition dieser Partei, dass es eigentlich nur schiefgehen kann.
Sie glauben, auch ein Boris Pistorius, der beliebt zu sein scheint im Volk, hätte eine Wende nicht bringen können, auch nicht gegen Olaf
Nein,
Scholz,
da müssen
den ja alle ja jetzt als Sündenbock dastehen lassen.
da müssen wir kurz darauf eingehen, wie solche Popularitäten gemessen werden. Stellen Sie vor, ich nehme jetzt mal meine Hände, von hier bis hier reihen sich die Wähler auf. Von links bis ganz rechts. Und wenn jetzt jemand ganz populär ist und gründet sich auf die ganze Breite dieser Wählerschaft, dann heißt es ja auch ganz im rechten Bereich, also die CDU-Wähler, AfD-Wähler, die finden den Pistorius auch noch gut. Das bringt aber seiner Partei überhaupt nichts. Und diesen Disput hatten wir früher auch schon. Also Helmut Schmidt war immer unglaublich populär. Aber der eigentliche Wahlkämpfer und erfolgreiche Wahlkämpfer war der im gesamten Spektrum nicht so populäre Willy Brandt. Und um Wahlen zu gewinnen, muss man populär sein bei den Menschen, die potenzielle Wähler sind, nicht bei den Gegnern der eigenen Partei. Da bringt die Popularität überhaupt nichts. Und das ist jetzt ein Denkfehler oder ein Einschätzungsfehler, der in Deutschland jetzt eine große Rolle spielt. Und Sie werden erleben, dass dieser Pistorius noch hochgegeigt wird und vielleicht kriegt er noch einen tolleren Job, auch innerhalb der SPD. Und das wäre ganz verheerend. Bitter könnte ich dann sagen, das Unglück der SPD kommt aus Niedersachsen. Das war schon mal so mit der Agenda 2010 und Gerhard Schröder.
Wie würden Sie generell den Kanzler oder scheidenden Kanzler Olaf Scholz beurteilen? Was hat er im Wahlkampf gut gemacht und was hat er weniger gut gemacht?
Ich kann nicht sehen, dass er irgendetwas im Wahlkampf gut gemacht hätte. Tut mir sehr leid, es war nicht engagiert, aber das ist ein Grundfehler von Olaf Scholz gewesen. Also wie kann man Bundeskanzler sein und eine so geringe Popularität haben wie er? So wenig ankommen bei den Leuten. Ne? Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Politik der deutschen Bundesregierung halt auch nicht klar ist. Weder im sozialen, gesellschaftspolitischen Bereich noch im friedenspolitischen Bereich war sie so klar, dass man sagen hätte können, dieser Bundeskanzler ist einer, den müssen wir behalten. Das konnten ganz wenige Leute, auch ganz wenige innerhalb der SPD-Wählerschaft und Mitgliedschaft sagen.
Jetzt hatten wir eine Personaldecke in der SPD. Man zog mit Olaf Scholz in den Wahlkampf als vorderstes Zugpferd. Boris Pistorius war nicht so präsent. Dann hatte man dahinter Lars Klingbeil, Saskia Esken, einen Kevin Kühne, der sich dann irgendwann abgeseilt hat, aus Gründen, die wahrscheinlich persönlich geschuldet sind. Kann man mit so einem Personal überhaupt eine Wahl gewinnen oder war das für Sie eigentlich von
Ja,
vornherein aussichtslos?
das ist eigentlich, wenn man sich Saskia Esken anschaut, dann ist das schon leicht verstehbar, weil sie einfach optisch, also es geht jetzt nicht um Schönheit und schöne Frau und dergleichen, sondern optisch von von der Art zu sprechen und wie sie auftritt, nicht so ist man, dass man auf so jemand verfallen würde, wenn man einen Zug fährt für einen Wahlkampf sucht. Und bei Klingbeil, ja, da spielt wieder eine Rolle, dass Klingbeil kommt aus einer Bundeswehrfamilie, kommt aus einer Gegend, wo die Bundeswehr ganz stark ist. Also der hat schon ein Gerüchlein, das bei vielen SPD-Anhängern nicht besonders beliebt ist. Die SPD hat eben eine starke friedenspolitische Tradition und das gilt für viele Mitglieder in unseren Reihen. Und deshalb kommt so jemand, der nun da aus Niedersachsen, auch aus Niedersachsen, aus so einer mit dem Militär verbundenen Familie kommt, der hat schon einen Nachteil, einen Startnachteil.
Gibt es irgendjemanden, Lars Klingbeil hat ja eine personelle Neuorientierung angekündigt, mehr oder weniger unmittelbar nach der Wahl. Sehen Sie einen Hoffnungsträger der Sozialdemokraten in Stellung? Wer kommt da und führt diese Partei aus der Misere?
Ich sehe das nicht, aber muss ehrlich gestehen, dass ich darüber auch nicht sehr nachgedacht habe. Also könnte sein, dass man auf unseren Ministerpräsidenten kommt, der lebt hier 2 Kilometer von mir entfernt in Bad Bergzabern, dann Alexander Schweizer. Es könnte sein, dass man auf den kommt, der ist auch groß und ist nicht ganz falsch. Also jetzt meine ich ganz nicht die ganz falsche Person für ein solches Amt. Aber ich weiß es nicht, wo man jetzt sucht und wo man jemand findet. Ich bin nicht mehr so eng drin, dass ich das noch wüsste.
Aber Sie glauben, Ihr Hauptbefund ist, man hat auf das völlig falsche Thema, beziehungsweise beim richtigen Thema auf die völlig falsche Richtung gesetzt. Und
Ja.
zwar bei Krieg um Frieden hat man statt Friedenspartei Kriegspartei
Es
gespielt.
gab bei diesem Wahlkampf niemanden außer der Gruppe Sahra Wagenknecht. Aber sonst gab es niemand und schon gar nicht in der SPD, der oder die, dass die eigene Geschichte und die positiven Merkmale und Bindungen, die mit der eigenen Geschichte verbunden sind, wieder genutzt hat, um Menschen anzuziehen und Menschen zu gewinnen. Das ist aber gut, da spielt Pistorius halt mit seiner kriegstüchtig werden, spielt halt eine zentrale Rolle bei der Zerstörung der Möglichkeit, die alte traditionelle Friedenspartei SPD mit zur Wahl zu stellen und daraus einen großen Punkt zu machen. Das ist da nicht gegangen.
Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass nicht die SPD, sondern neuerdings die AfD die Arbeiterpartei in Deutschland ist?
Sie beziehen sich dabei auf Umfragen, die wohl ergeben haben, dass unter den Wählern der AfD ein großes Potenzial an Arbeitern sei, ja? Ist das so?
Angeblich sei es so, Umfragen zeigen, dass die Arbeiter mehr oder weniger die AfD wählen heute und nicht mehr die SPD.
Also gut, ich kann die Umfragen nicht beurteilen, aber ich kann mir das schon denken. Also jetzt bin ich mal ganz böse. Die NSDAP hat nicht zu Unrecht Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei geheißen. Das heißt, die NSDAP hat einen beachtlichen Teil an Arbeiter an sich gebunden und in ihren Reihen gehabt. Also das ist nicht eine ganz neue Entwicklung in Deutschland. Ist etwas Ein bitterer Teil unserer Geschichte ist damit verbunden. Und das konnte man ja, wenn man das noch ein bisschen erlebt hat oder rückblickend, also ich habe das in meinem Dorf sehr gut rückwirkend beobachten können, wer da in der NSDAP gelandet ist. Das waren halt auch örtliche Arbeiter, die durchaus im Konflikt standen mit anderen Arbeitern, die damals noch der kommunistischen Partei angehörten oder auch der sozialdemokratischen Partei angehörten. Aber es gab immer in den rechten Parteien halt Arbeiter. Und das finden Sie heute dann auch wieder, wenn diese Leute sich der AfD zuwenden.
Und warum erreicht die SPD diese Arbeiterbewegung oder die Arbeiter generell nicht? Was macht man da falsch? Warum spricht man da diese Leute nicht mehr an?
Also muss jetzt ehrlich gestehen, dass ich in den inneren Diskussionen der SPD-Führung nicht drin bin, ob da eine Debatte darüber gab, wie und dass man die Arbeiter mehr ansprechen sollte. Aber es hat wirklich halt damit zu tun, dass die AfD das auch sehr geschickt macht, dass sie an kleine Leute, das ist ein blödes Wort, aber Sie wissen, was damit gemeint ist, dass sie an die appelliert und diese auch an sich bindet. Das machen die gut, ja?
Was würden Sie jetzt für Koalitionsverhandlungen der SPD-Spitze erraten? Aller Voraussicht nach wird ja Friedrich Merz auf die SPD-Führung zugehen, ein Angebot unterbreiten. Was gilt es dann als SPD zu tun?
Also im gesellschaftspolitischen Bereich, fangen wir mal damit an, ja, im sozialen, gesellschaftspolitischen Bereich würde ich endlich mal wieder eine Vermögenssteuer als Ziel zur Debatte stellen, nicht nur zur Debatte stellen, sondern versuchen durchzusetzen in dieser Koalition. Daran müsste sich dann Herr Merz sehr reiben, weil ihm das natürlich widerspricht, dem Vertreter des internationalen Kapitals. Das ist ja das Phänomen, dass wir jemanden gewählt haben und jetzt als Bundeskanzler bekommen, der ganz enge Bindungen an BlackRock und andere Kapitalsammelstellen hat. Ein Irrsinn ist das, ja. Deutschland wird jetzt regiert von jemandem, der aus dieser Ecke kommt. Okay, aber trotzdem würde ich diese gesellschaftspolitische, verteilungspolitischen Fragen, nämlich eine bessere Vermögensverteilung, bessere Einkommensverteilung, zum Programm auch einer gemeinsamen Regierung zu machen, versuchen. Und das andere ist das, was wir schon besprochen haben, die Frage, wie wir mit Russland in den nächsten Jahren umgehen wollen. Und da habe ich eine ganz entschiedene Meinung zu. Ich erschrecke jedes Mal, wenn in deutschen Medien eine Sprache angewandt wird, die offenbar verabredet ist, ja? Also da wird immer vom Überfall Russlands auf die Ukraine gesprochen. Oder es wird vom Angriffskrieg. Ja, es wird nicht gesagt, der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das wäre ja auch schon mit der Verbindung Krieg gegen, wäre ja auch schon eindeutig. Es wird ein Adjektiv eingeführt mit Angriffskrieg. Und unsere Zuhörer und Zuschauer, wenn sie in nächster Zeit Nachrichten hören oder was, dann können sie mal darauf achten, welche Sprache dort gepflegt wird. Und sie werden bestätigt finden, was ich jetzt sage. Also das wird systematisch gemacht. Und da wird alles weggeschoben, was mit zur Beurteilung des Krieges gehört, nämlich die Vorgeschichte. Ich habe unter meiner Sammlung von Manipulationsmethoden, die ich in meinem Buch Glaube wenig hinterfrage, alles denke selbst, besprochen, aufgelistet und besprochen habe, eine Formel, eine Methode der Manipulation heißt, Geschichten verkürzt erzählen. Und wenn man sagt, der Angriffskrieg Russlands, dann wischt man weg, dass es ja vorher eine massive kriegerische Handlung gegen die Ostukraine gab, der rund 11.000 Menschen zum Opfer fielen, also Artillerieangriffe der Ukraine gegen ihren eigenen Teil dort, wo im Wesentlichen russischstämmige Menschen leben. Und das gehört mit zur gesamten Geschichte, wenn man diesen Krieg beurteilen will. Und dann darf man nicht von Angriffskrieg sprechen, sondern ist in der Tat der Krieg Russlands, der am 22.02.2021 begonnen worden ist und der leider immer noch anhält. Das ist ein Krieg, ein schrecklicher Krieg. Und dagegen muss man auch angehen. Und jetzt war ja Ihre Frage, was ich thematisieren würde. Ich würde in der Tat thematisieren, wie man zu einem Frieden kommt. Und dieses zu thematisieren hieße, sich auch mit Russland zu verständigen. Und nicht einfach nur Waffen und Geld an die Ukraine zu liefern, sondern wenn man das machen will, um den Menschen dort zu helfen, dann sollte man gleichzeitig das verbinden mit der Auflage an die Ukraine, mit Verhandlungen mit Russland einverstanden zu sein, damit man.
Davon, da, aber davon, um, damit, wenn ich da kurz einhaken darf, davon ist ja Friedrich Merz meilenweit entfernt.
Meilen.
Er hat ja zwar gesagt, ja, er sei jetzt für einen Waffenstillstand, aber unlängst sagte er noch, er befürwortet Taurus-Raketen, die man der Ukraine liefern will, mit dem man russisches Gebiet attackieren will. Jetzt hat er da in der Elefantenrunde wieder gesagt, ja, man müsse da schon gegen Putin und auch von den USA sich loslösen, unabhängig machen. Also davon, von der Kriegspolitik, ist man ja meilenweit entfernt.
Das, da
Sehe
haben
ich
Sie
das
völlig
falsch?
recht. Das ist das Desaster dieser Wahlentscheidung von gestern. Das wird überhaupt erst sichtbar. Jetzt, wo die Amerikaner ein bisschen vernünftig werden, ne, dann wird die deutsche Regierung unvernünftig. Und ist ganz komisch. Ich werde plötzlich von Herrn Merz überholt. Also ich habe immer gesagt, Amigo home. Also es ist höchste Zeit nach 80 Jahren, ist es so lange her, 45 bis heute, ja, sind 80 Jahre, dass nach 80 Jahren ein Land mal wieder nicht besetzt wird von fremden Truppen. Das wäre eigentlich mal fällig. Ja, dazu gehört, dass man sich verständigt mit Russland, dass man keine große Verteidigungsarmee braucht, die auch nicht und so weiter. Und dass man mit den USA friedlich zusammenlebt, aber sie brauchen nicht hier zu sein, weder in Wiesbaden noch in Stuttgart, noch hier bei uns in der Nähe in Ramstein. Das sind Geschichten, die Entscheidungen, die korrigiert werden müssen. Aber die Amerikaner, die US-Regierung von Trump ist ja möglicherweise so vernünftig, dass sie das selber sieht, ja. Ob das so ist, weiß ich nicht. Es kommt ja immer bei diesen Einlassungen zu unserer Politik gegenüber Russland und Ukraine, kommt ja immer auch noch der Subson durch, dass wir das bezahlen sollen. Also vielleicht wollen die Amerikaner sich nur von der finanziellen Last befreien und wollen, dass wir diese Bezahlung der Konfrontation, die dort herrscht, fortführen. Das durchschaue ich noch nicht so genau.
Aber Herr Müller, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben gesagt, in der sozialen Frage, womit man eigentlich aufwarten müsste bei Kanzler Merz, da sei es, wäre es schwierig zu verhandeln, weil Merz wäre das nicht gefallen, was die SPD da sage. Und dann kommt man bei diesem Kriegs- und Friedensthema, das ja eigentlich einer der Markenkerne der SPD ist, wenn ich Sie richtig verstehe, kommt man da überhaupt nicht auf einen grünen Zweig, überhaupt nicht auf einen Nenner mit dem aktuellen oder zukünftigen Kanzler der Bundesrepublik. Ist das vor diesem Hintergrund überhaupt eine gute
Ja
Idee,
gut, das
eine
darüber haben
große
wir.
Koalition anzustreben?
Darüber haben wir ja schon andeutungsweise gesprochen. Und wenn Sie noch in Rechnung stellen, dass die Personen, die innerhalb der SPD noch am ehesten an der alten Friedenspolitik orientiert ist, nämlich Rolf Mützenich, dass der nicht mehr antritt als Fraktionsvorsitzender, dann ist doch völlig klar, dass für diese neue Linie der Konfrontation in der SPD durchaus die Tore offen sind.
Also
Also
Sie glauben dann, das ist realistisch, dass die Koalition zustande kommt, aber die SPD sich ganz von ihren Werten eigentlich
ja,
verabschiedet.
richtig. Das ist ja gestern schon angedeutet worden bei dem, was wir auch schon besprochen haben, dass Pistorius so herausgehoben wurde und immer gesagt wurde, ja gut, wenn die SPD mit dem angetreten wäre, dann wäre alles viel besser geworden. Das sind ja alles so Vorbereitungen für personelle Entscheidungen und personelle Veränderungen, bei der dieser Mann, dieser Mensch aus Niedersachsen eine große Rolle spielen soll. Das ist absehbar, dass personalpolitisch in diese Richtung entschieden wird. Und dann wird halt vielleicht Pistorius Parteivorsitzender. Das halte ich alles für denkbar und für machbar. Nicht für machbar, sondern für denkbar, dass diese Gefahr uns droht.
Was wäre, wenn Sie in die Zukunft blicken, was wäre Ihr Wunschszenario für die SPD?
Ja gut, das ist, indirekt haben wir es schon besprochen, dass sie zurückkehrt auf die friedenspolitische Linie, die, ja, es gibt eine Aussage vom 28. oktober 1969: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein, hieß das. Ja, das ist die Kernaussage von Willy Brandt in seiner ersten Regierungserklärung als Bundeskanzler. Und das ist überhaupt nicht veraltet. Ja, hier, ich lebe 13 Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Mein Großvater, väterlicherseits, nie im Krieg selbst, einen Sohn schon im Ersten Weltkrieg verloren, war ein tüchtiger Kriegsheld in seinen Redensarten. Und der hat mir, also als ich 12, 13 Jahre alt war, der ist 1950 schon gestorben, da war ich also 12, da hat er mir eingetrimmt, dass ich, wenn ich mal groß bin, gegen die Wackes, die Welschen, das sind hier die Elsässer und Franzosen, eben kurz über der Grenze, dass ich gegen die antreten soll, denn gegen die müssen wir Krieg führen. So hat der versucht, mich zu indoktrinieren. Jetzt lebe ich hier in der Nähe, wir verstehen uns friedlich. Mein Sohn ist mit einer Elsässerin verheiratet. Ich habe zwei Enkelinnen, die halb französisch sind. Also, wir verstehen uns. Und warum soll das, was zwischen Deutschland und Frankreich möglich war, an der auch CDU-Leute mitgearbeitet haben, wie Konrad Adenauer, warum soll dieses gute Verhältnis nicht übertragen sei werden auf einen anderen Nachbarn? Mit den Polen haben wir es ja auch geschafft. Mit den Tschechen haben wir es geschafft. Warum sollen wir es nicht auch mit den Russen schaffen? Das wäre das Lebenswerk des künftigen SPD-Vorsitzenden oder der SPD-Vorsitzende, wenn es gut gehen sollte. Und da könnten auch diese Leute ja an der Tradition anfangen. Also denken Sie an dieses: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Ist doch eine fantastische Grundlage und Formulierung für eine gute Politik gegenüber allen Völkern um uns herum. Wir haben sehr viel in die andere Richtung gearbeitet. Also wenn Sie dran denken, also die Schweizer waren ja auch nicht so gut zu sprechen auf uns mit Recht und die Holländer auch nicht und die Belgier auch nicht. Und wir haben uns aber mit denen allen verständigt und jetzt steht an, dass wir das endlich mit Russland auch tun.
Herr Müller, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und liebe Grüße nach Deutschland. Vielen Dank.
Ja, danke schön für das Gespräch.